Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich jetzt hier, das werden Sie verstehen, Herr Kollege Merkel, nicht auf diese Ebene des Völkerrechts begeben. Ich habe das in 30 oder 40 Seiten in einer der renommiertesten Zeitschriften des deutschen Völkerrechts ausgeführt. Sie haben das, was Sie gerade vorgetragen haben, im Feuilleton der FAZ im Mai 2014 ausführlich dargestellt. Ich möchte dazu nur sagen, Sie sind ein hervorragender Strafrechtskollege, aber das Völkerrecht und die Völkerrechtsdoktrin folgt nicht den Feinheiten der Strafrechtsdoktrin und der Strafrechtsdogmatik, die Sie hier eben in Ihrem Schlussbeispiel auch gebracht haben. Ich möchte eine Bemerkung aufgreifen, Herr Merkel, die ich zurückweisen muss. Sie haben davon gesprochen, dass Russland wie ein Underdog vom Westen behandelt worden sei, und das trifft nicht zu. Was wenig bekannt ist, Russland ist mit den Stimmen der drei Weltmächte des Weltsicherheitsrats, Großbritannien, Frankreich und den USA, im Dezember 1991 in die Position der Sowjetunion, also als Vetomacht und mit dem Sitz des ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat ausgestattet worden. Dazu bestand nach der Satzung der Vereinten Nationen nicht und nach dem Völkerrecht nicht die geringste Veranlassung, denn da werden Sie mir zustimmen, Russland ist nicht gleich die Sowjetunion, und Russland hat diese Position auf dem silbernen Tablett sozusagen vom Westen präsentiert bekommen. Ad 1. Der zweite Punkt ist, Russland und die Europäische Union haben ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen im Juni 1994 nach sehr intensiven Verhandlungen als einen großen Vertrag abgeschlossen, der im Prinzip bis heute gilt. Und dieser Vertrag hat in ganz besonderer Weise auf die Interessen, auch die wirtschaftlichen und sonst politischen Interessen rund Russlands Rücksicht genommen. Drittens, Russland ist 1996 auf dem Höhepunkt des Tschetschenienkrieges, des ersten Tschetschenienkrieges, Mitglied des Europarates geworden, unter ganz entscheidender Mithilfe von Helmut Kohl und Kinkel, unserem damaligen Außenminister. Und 1998 ist Russland nach dem Ende dieses ersten Tschetschenienkrieges Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention geworden und hat, wie Sie sehr gut wissen, wie wir alle wissen, einen Richter im Straßburger Menschenrechtsgerichtshof. Es gibt den NATO-Russland-Rat, von dem hier mehrfach die Rede ist, und dieser NATO-Russland-Rat fällt ebenfalls in die Ära Jelzin. Ich möchte jetzt weitere Details hier sozusagen der vertraglichen und politischen Beziehungen zwischen der Europäischen Union oder allgemeiner gesprochen zwischen dem Westen und Russland nicht weiter fortführen. Diese meiner Ansicht nach sehr eindrucksvolle Kette von Verträgen mit Russland sollte doch zeigen und uns klar machen, dass hier das auch praktiziert worden ist, was heute Morgen von Herrn Hoffmann vom Deutsch-Russischen Forum als eine Begegnung und ein Handeln mit Russland auf Augenhöhe und mit Respekt umschreibt. Es bezeugt von Augenhöhe und der Bereitschaft zum Handeln und der Begegnung mit Russland auf Augenhöhe, wenn man Russland nicht wahr als ein ständiges Mitglied mit der Vetofunktion im Weltsicherheitsrat anerkennt, um nur das andere jetzt nicht weiter zu nennen. Aber die Mitgliedschaft im Europarat, die fast immer unterschlagen wird und der Öffentlichkeit nicht hinreichend bewusst ist, ist außerordentlich bedeutsam. Und zwar ganz besonders deswegen bedeutsam, weil wir deswegen, und das ist ja von Herrn Schröder oder von Herrn Sabber, glaube ich, richtig gesagt worden, mit Recht unterstrichen worden, weil wir, die Bundesrepublik Deutschland, aber auch die anderen Staaten der Europäischen Union und Russland von daher uns in demselben verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen engeren Rahmen, nämlich im regionalen Völkerrecht des Europarates, bewegen und entsprechenden verbindlichen Verpflichtungen unterliegen, bis hin zum Annexionsverbot etwa in spezieller Hinsicht, wie Russland auch. Das ist mir außerordentlich wichtig, das zu unterstreichen, und das unterscheidet, diese Kontroverse hatte ich eben hier mit unserem Vorsitzenden Herrn Clement, Russland und die Position Russlands grundlegend von China etwa oder anderen Staaten in der Welt, nicht wahr, die nicht, etwa Kasachstan, nicht wahr, nicht Mitglied des Europarates sind, die keinen Richter in Straßburg haben, die nicht mit der Europäischen Union ein entsprechendes Abkommen geschlossen haben und die auch nicht Mitglied der OSZE sind, um das noch am Rande mal eben anzufügen, nicht wahr, wo wir eine Charta von einem Dekalog von 10 Prinzipien des Völkerrechts haben, zu denen unter anderem nicht nur die Menschenrechte, sondern auch das Gewaltverbot der Vereinten Nationen gehören. Ich möchte, meine Damen und Herren, nun ganz kurz einsteigen in einen vorbereiteten Text. Ich bitte darum Nachsicht, aber mir ist das wichtig. Wichtig ist im Blick also auch auf die einführenden Bemerkungen, die hier in der Einladung zu unserer Veranstaltung vom Ostinstitut Wismar formuliert worden sind. Denn da bin ich nicht mit allen Punkten, einigen wesentlichen Punkten, ganz und gar nicht einverstanden. Zu Russland und der Putin und Putins Regime spätestens seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit, das heißt im Jahr 2007, ist alles Wesentliche gesagt worden. Und zwar nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch bis in die Leitartikel der seriösen Presse hinein. Und hier verweise ich nur auf die Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nicht wahr, mit Reinhard Faeser und dem früheren Korrespondenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Ludwig, und dem jetzigen Korrespondenten in Moskau, Friedrich Schmidt. In wissenschaftlichen Analysen und Bewertungen des Putins-Regimes durch wissenschaftliche Experten in Deutschland ist kaum Dissens festzustellen. Es erinnert mich, und ich habe diese Ära von Anfang bis Ende erlebt, an die Brezhnev-Ära. Vom Oktober 1964, nicht wahr, bis 1982. Das, was wir heute erleben und was wir bis zum Jahr 2024 noch öfter erleben werden, das ist das, was wir damals in der von Russland sogenannten Stagnationsperiode erlebt haben. Eine wissenschaftliche Konferenz in dem hier erwähnten Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und internationale Studien nach dem anderen, die ich miterlebt habe in den 70er, 80er Jahren, wo also, wie sagen wir, in geologischen Schichten immer die mehr oder weniger selben Analysen abgelegt wurden und man hat sich wiederholt, es war bis zur Langweiligkeit immer dasselbe. Das war die Periode der Stagnation der Brezhnev-Ära und wir befinden uns hier in einer ähnlichen Situation heute in dieser schier endlosen Ära Putins. Meine Damen und Herren, eins möchte ich allerdings sagen, der Begriff der Stagnation ist die Übersetzung des russischen Wortes Sastoi. Und dies ist eine Irreführung, genau wie der Personenkult für die Periode vorher. Denn es gibt keine Stagnation. Und in der langen Brezhnev-Ära, 30 Jahre, nicht wahr, hat sich der Untergang, der Niedergang und der Untergang der Sowjetunion vorbereitet. Und das natürlich umso sicherer, weil es kein Mensch weder von innen noch von außen richtig hat erkennen können, wie wurmstichig und wie brüchig dieses Gebäude war, sodass es erodiert und zusammenstürzte. Das war ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, im Blick auf das, was wir heute erleben und was von den sensibleren und wissenschaftlich geschulten Kollegen in Russland, von denen es nicht wenige gibt, ganz hervorragende Leute, mit größter Befürchtung bzw. mit Nervosität und im Grunde genommen mit Gefühlen begleitet und analysiert wird, nicht wahr, die man sehr gut verstehen kann, weil die Menschen, die Wissenschaftler, die Kollegen hier wirklich Angst haben vor dem, was sich hier langsam aber sicher in Russland vollzieht. Ich möchte anknüpfen an diesen Punkt und sagen, dass es einen Dissens gibt, ganz erheblichen Dissens, und zwar in der politischen Frage, wie wir sozusagen mit dieser Situation umzugehen haben. Und diese Frage ist eine politische Frage und deswegen sind hier die Meinungen und die Ansichten, das haben wir heute hier sehr intensiv erlebt, nicht wahr, entsprechend unterschiedlich. Sie sind deswegen unterschiedlich, weil diejenigen, die hier insbesondere heute im Panel aufgetreten sind, Interessen vertreten. Es sind Interessenvertreter, Lobbyisten, es sind Interessenvertreter sehr sozusagen respektabler Interessen, Politiker, nicht wahr, die aber durchaus Interessen vertreten, aber es gibt eben auch Wirtschaftsinteressen, soziale Interessen und sonstige Interessen, auch egoistische finanzielle Interessen und so weiter und so fort. Das wissen Sie sehr genau und häufig haben wir es mit einem Interessenmix zu tun und das konnten wir heute auch in besonderer Weise erleben. Wirtschaftliche Interessen werden also durchaus auch als Gemeinwohlinteressen verkauft, beziehungsweise gerechtfertigt, zu Recht. Man sagt etwa, wir kennen das nicht wahr, Wandel durch Annäherung oder Wandel durch Handel oder wir können also auch immer wieder die These hören, dass die Wirtschaftsbeziehungen der Katalysator für die politische Verständigung und so weiter sein können. Ich denke, dass in dieser Hinsicht spätestens auch, was das Verhältnis zur Russlandpolitik anbelangt, seit der Krim-Krise alles Relevante gesagt worden ist. Und da möchte ich hier, und das ist gerade noch zum Teil wiederholt worden, nicht weiter fortfahren und das noch vertiefen. Ich möchte nur Folgendes bemerken und hier eine These hinstellen. Wir haben was die Einschätzung der deutschen Russlandpolitik, insbesondere aber auch der europäischen Russlandpolitik zu tun, was das anbelangt, was wir damit zu tun haben, nicht mit einem Glaubenskrieg zu tun. Das halte ich für einen wirklich, und dieses Wort kommt in der Einführung zu dieser Einladung vor, von der ich gesprochen habe. Wir haben keinen Glaubenskrieg vor uns, sondern wir haben einen Dissens zwischen Wissenschaftlern, die, wie hier mehrfach gesagt und zu Recht gesagt worden ist, sozusagen nach der objektiven Wahrheit mit allen Vorbehalten zu forschen, bereit sind und das auch unternehmen und diesen Anspruch erheben, mit wissenschaftlicher Redlichkeit und auch Gegenargumente prüfen und hören. Und wir haben auf der anderen Seite mit Positionen zu tun, die ich insgesamt als interessengeleitet hinstellen möchte und ansehe. Und dazwischen gibt es sozusagen dann die Politiker, die mit beiden sozusagen Elementen beziehungsweise mit beiden Lagern auch arbeiten müssen und die sozusagen eine handlungsgeleitete Lösung der Probleme herbeiführen müssen. Das ist schwierig genug. Wir haben das heute auch erlebt, indem wir ein politisches Panel erlebt haben. Aber ich denke, dass sowohl von denjenigen, die als Interessenvertreter auftreten, das meine ich durchaus positiv, die Wirtschaftsvertreter, als auch diejenigen, die Wissenschaftler sind, also nicht unbedingt interessengeleitet sind, dass sie der Politik durchaus von ihrer Seite jeweils her etwas Positives für die Lösung der Probleme mitgeben können und mitgeben sollten. Mehr würde ich dazu von dieser Seite hier nicht sagen, aus Zeitgründen. Ich bitte um Nachsicht, dass ich jetzt für die weitere Diskussion nicht zur Verfügung stelle, weil ich, also wie gesagt, noch einen anderen Termin wahrzunehmen habe. Vielen Dank.